Der alte Benjamin, Teil 2. Heute, wo Benjamin als einer der wichtigen Gelehrten und Kritiker des 20. Jahrhunderts gilt, heute werde ich manchmal gefragt, was hat er über das Manuskript gesagt? Hat er sich über den Inhalt ausgelassen? Hat er darin ein neues philosophisches System entwickelt? Ach, du lieber Himmel, ich hatte alle Hände voll zu tun, meine kleine Gruppe bergauf zu führen. Die Philosophie musste warten, bis wir über den Berg waren. Einen Pfad gab es da nicht. Wir kletterten zwischen den Rebstöcken hindurch, die voll von beinahe reifen, dunklen, süßen Banyultrauben hingen. Im Weinberg versuchte Benjamin, die Steigung zu nehmen, schaffte es nicht und erklärte dann in gesetzten Worten, dass dies seine Kräfte übersteige. José und ich nahmen ihn zwischen uns. Er legte die Arme um unsere Schultern und wir schleppten ihn samt der Tasche den Weinberg hinauf. Sein Atem ging schwer, doch er klagte nicht, nicht einmal ein Seufzer, aber immer wieder schielte er nach der Aktentasche. Oberhalb des Weinbergs machten wir auf einem schmalen Bergrücken Rast. Jetzt saß ich hoch oben in den Pyrenäen, aß ein Stück Brot, das ich mit gefälschten Marken gekauft hatte, und schob Benjamin die Tomaten zu, als er fragte, »Gnädige Frau, wenn Sie gestatten, darf ich mich bedienen?« Ja, so war er, der alte Benjamin, mit seinem spanischen Hofzeremoniell. Wir machten uns wieder auf und zogen weiter. Schließlich erreichten wir den Gipfel. Ich war vorausgegangen und machte Halt, um mich umzusehen. Das Bild erschien so unverhofft vor mir, dass ich einen Augenblick an eine Fata Morgana glaubte. Weit unten, von wo wir gekommen waren, sah man wieder das tiefblaue Mittelmeer. Auf der anderen Seite vor uns fielen schroffe Klippen ab auf eine Glasplatte aus durchsichtigem Türkis. Ein zweites Meer? Ja, natürlich, das war die spanische Küste. Noch eine kleine Strecke gehe ich mit. Wir kamen an einem Tümpel vorbei. Das Wasser war grünlich, schleimig und stank. Benjamin kniete sich hin, um zu trinken. »Hören Sie mir doch zu«, sagte ich. »Wollen Sie bitte einen Moment warten, um mir zuhören?« Wir haben es beinahe geschafft, es ist nur noch ein kurzes Stück und Sie haben es hinter sich. Ich weiß, dass Sie es schaffen werden, aber von dieser Brühe zu trinken ist unmöglich. Überlegen Sie doch, seien Sie vernünftig, Sie holen sich Typhus. Ja, vielleicht, aber Sie müssen verstehen, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich an Typhus sterbe, nachdem ich die Grenze überschritten habe. Die Gestapo kann mich nicht mehr festnehmen und das Manuskript wird in Sicherheit sein. Sie müssen schon entschuldigen, gnädige Frau. Er trank. Der Weg ging nun sacht bergab. Es muss ungefähr 2 Uhr nachmittags gewesen sein, als wir an das Ende der Felswand kamen und im Tal konnte ich ganz nah den Ort sehen. »Ich muss jetzt umkehren«, fuhr ich fort. »Wir sind in Spanien, schon beinahe seit einer Stunde. Der Abstieg kann nicht allzu lange dauern, man kann ja schon von hier aus die Häuser sehen. Gehen Sie direkt zum Grenzposten und zeigen Sie Ihre Papiere, die Reiseunterlagen, die spanischen und portugiesischen Transitvisa. Sobald Sie Ihren Einreisestempel haben, nehmen Sie den nächsten Zug nach Lissabon. Aber das wissen Sie ja alles.« »Jetzt muss ich gehen. Auf Wiedersehen.« Einen Moment noch blickte ich ihnen nach, wie sie die holprige Straße hinunterzogen. »Es wird Zeit, dass ich von hier fortkomme«, dachte ich, und begann den Rückweg. Nach ein paar Tagen kam die Nachricht. Walter Benjamin ist tot. Er hatte sich im Portbou in der Nacht nach seiner Ankunft das Leben genommen. Die spanische Grenzstelle hatte der Gruppe mitgeteilt, dass sie zurück nach Frankreich gebracht würde. Eine neue Verfügung war gerade aus Madrid eingetroffen. Ohne ein französisches Ausreisevisum darf niemand nach Spanien einreisen. Weltfremd, wie Benjamin war, zählte für ihn nur, dass sein Manuskript und er selbst außerhalb des Zugriffs der Gestapo waren. Die Flucht über die Grenze hatte ihn erschöpft, und er glaubte nicht, dass er imstande wäre, sie zu wiederholen. Das hatte er bei unserem Aufstieg zu mir gesagt. Auch für diesen Fall hatte er alles im Voraus berechnet. Er hatte genügend Morphium bei sich, um sich mit einer tödlichen Dosis das Leben zu nehmen. Betroffen und erschüttert über seinen Tod ließen die spanischen Behörden die Gurlanz weiterreisen. Das Manuskript konnte nicht gefunden werden, nicht in Portbou, nicht in Figueras und nicht in Barcelona. Nur die schwarze Ledertasche wurde damals im Sterberegister eingetragen, mit der Bemerkung »Unos papeles más de contenido desconocido« mit Papieren unbekannten Inhalts.